SRF 3.
Mit Steinen gegen Mursi-Anhänger. In Kairo ist es erneut zu Zusammenstößen gekommen. Proteste gegen unterirdische Asylunterkünfte.
Leben, wochenlang, monatelang in einer solchen Anlage zu leben, das ist einfach menschenunwürdig.
Die Aktion von Solothurn kommt für die Flüchtlingshilfe nicht überraschend. Und 10 Jahre nach dem verheerenden Waldbrand von Leuk, die Natur hat ihren Platz zurückerobert. Das Wetter morgen im Norden immer sonniger bei 22 Grad, im Süden viele Wolken bei 27 Grad. Am Mikrofon Brigitte Kramer und Miriam Knecht mit den Nachrichten.
Der Bundesrat hat seine Argumente für die Revision des Epidemiengesetzes vorgestellt. Das neue Gesetz ermögliche es den Behörden, rascher und gezielter gegen übertragbare Krankheiten vorzugehen, sagte Bundesrat Alain Berset in Bern. Auch mit dem neuen Gesetz dürfe weiterhin niemand gegen seinen Willen geimpft werden, so der Bundesrat. Gegner hatten zuvor kritisiert, das neue Gesetz könnte zu einem staatlich verordneten Impfzwang führen. Das Volk stimmt am 22. September über das Gesetz ab. In der ägyptischen Hauptstadt Kairo ist es bei einem Protestmarsch von Mursi-Anhängern zu Ausschreitungen gekommen. Tausende Demonstranten marschierten zum Innenministerium. Auf dem Weg wurden sie von Anwohnern als Terroristen beschimpft und mit Steinen und Flaschen beworfen. Die Polizei setzte Tränengas ein. Mursis Anhänger haben in Kairo 2 Protestlager errichtet. Dieses wollen sie nicht räumen, obwohl sie die Regierung dazu aufgerufen hat. In Israel hat das höchste Gericht den Weg freigemacht für die Freilassung von palästinensischen Gefangenen. Die Richter wiesen eine Klage von Opferfamilien ab. Die ersten 26 von mehr als 100 Häftlingen sollen morgen in ihre palästinensische Heimat gebracht werden. Ebenfalls morgen wollen Israel und die Palästinenser neue Gespräche zur Lösung des Konflikts aufnehmen. Zugleich meldeten israelische Medien, dass in Ostjerusalem mindestens 800 weitere Wohnungen gebaut werden sollen. Das sei schon vor 2 Jahren bewilligt worden, erklärten die Stadtbehörden von Jerusalem. Ferngesteuerte Flugzeuge sollen nicht dazu eingesetzt werden, Menschen anzugreifen. Das fordert UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon. Drohnen sollten nur der Aufklärung dienen. Bei den Einsätzen der unbemannten Fluggeräte müsse außerdem internationales Recht beachtet werden, sagte Ban bei der Eröffnung eines Zentrums für Frieden und Stabilität im pakistanischen Islamabad. In Pakistan setzen die USA immer wieder Kampfdrohnen ein, in Gebieten an der Grenze zu Afghanistan. Dabei wurden bereits hunderte Menschen getötet, darunter auch Zivilisten. Pakistan sucht deshalb Unterstützung im Kampf gegen die Drohneneinsätze. In Tschechien hat Ministerpräsident Jiří Rusnok seinen Rücktritt eingereicht, 6 Tage nachdem er die Vertrauensabstimmung im Parlament verloren hatte. Staatspräsident Miloš Zeman nahm das Gesuch an. Er bat Rusnok aber, die Amtsgeschäfte vorläufig weiterzuführen. Das Parlament in Prag will nächste Woche an einer Sondersitzung darüber abstimmen, ob es sich selbst auflösen soll. Dann könnte es bereits im Herbst Neuwahlen geben. Damit der Linkspolitiker Rusnok und seine Minister waren erst vor einem Monat ins Amt eingesetzt worden. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 8027 Punkten plus 0,3%. In New York steht der Dow Jones Index bei 15.349 Punkten minus 0,5%. Der Euro wird zu 1.2368 Franken gehandelt, der Dollar zu 93,42 Rappen.
Info 3 Abend.
Asylsuchende haben in Solothurn dagegen protestiert, dass sie in einer unterirdischen Zivilschutzanlage leben sollten. Die Polizei hat ihre Protestaktion heute Morgen beendet. Unterdessen sind die 10 Männer auf andere Unterkünfte im Kanton verteilt worden. Es ist nicht das erste Mal, dass sich Asylsuchende und Menschenrechtsaktivisten gegen die unterirdischen Plätze wehren. Tatsächlich sind in der Schweiz sehr viele Asylsuchende unterirdisch untergebracht. Keine ideale Situation, sagen auch Fachleute. Christian von Burg.
Auch für Asylbewerber gelte die Meinungsäußerungsfreiheit. Das betont die Solothurner Sicherheitschefin Claudia Henzi. Je länger der Protest am Bahnhof aber gedauert habe, desto heikler sei es geworden.
Wenn man das zu lange zulässt, dann bilden sich Gruppierungen, die es einfach nicht mehr dulden wollen und dann allenfalls selbst einschreiten und solche Eskalation, das ist unbedingt zu vermeiden.
Die Asylsuchenden seien immer wieder beschimpft worden, zudem seien etliche der Männer, die seit Freitag demonstrierten, körperlich geschwächt gewesen. Asylzentren in Zivilschutzanlagen geben immer wieder Anlass zu Protesten. Für Beat Meiner, den Generalsekretär der Flüchtlingshilfe, ist der Fall klar.
Das kann nur ein absoluter Notfall sein, weil die sind ja auch dafür gedacht, nicht? Die sind für einen Katastrophenfall, für den Kriegsfall, für die Zivilbevölkerung gedacht. Aber Leben, wochenlang, monatelang in einer solchen Anlage zu leben, das ist einfach menschenunwürdig.
Thomas Schmutz ist der Sprecher der Asylorganisation Zürich, die mehrere Asylunterkünfte betreibt. Auch er hält solche Unterkünfte für problematisch. Wenn, dann sollte man nur junge, gesunde Männer so unterbringen.
Frauen, Kinder, Familien, da ist es sehr ungeeignet, wie es überhaupt für alle Personen relativ ungeeignet ist, in Zivilschutzanlagen zu wohnen. Aber eben Frauen und Kinder, da wird man immer auch andere Lösungen finden können.
Nicht ganz immer. Im Tessin zum Beispiel gibt es eine Unterkunft des Bundes, wo auch Frauen und Kinder leben. Das bestätigt Roman de la Rosa, der Sprecher der Firma ORS, die für den Bund und die Kantone 7 unterirdische Asylunterkünfte betreibt.
Es gibt aktuell noch eine Unterkunft in Biasca, wo Familien mit Kindern untergebracht werden.
Allein im Kanton Bern leben derzeit über 300 Asylsuchende unterirdisch. Schweizweit dürften es mehr als 1000 sein. Einige Kantone, wie etwa Zürich, machen das nur in Notsituationen. In anderen Kantonen, wie Solothurn, ist eine solche Unterbringung durchaus verbreitet. Beschönigen dürfe man die Situation unter dem Boden nicht, sagt De La Rosa von der Firma ORS.
Das Leben in Zivilschutzanlagen ist schwierig und im Prinzip nur als Übergangslösung vorgesehen, denn der Platz, der den Asylsuchenden zur Verfügung steht, ist beschränkt und die Privatsphäre auch sehr gering.
Solange die Zahl dieser Unterkünfte nicht abnimmt, ist also wohl immer wieder mit solchen Protesten zu rechnen.
Info 3 Abend.
Ronald Reagan, George Bush, Bill Clinton, George W. Bush, 4 amerikanische Präsidenten und alle hatten dasselbe Rezept gegen die Drogenkriminalität. Die Täter strenger anfassen, sie länger wegsperren. Tatsächlich sank als Folge die Kriminalität. Doch jetzt sagen Präsident Obama und sein Justizminister, dieses System sei oft unverhältnismäßig und vor allem viel zu teuer. Sie wollen sich deshalb stärker auf die großen Täter konzentrieren und die kleinen weniger streng bestrafen. Erste Reaktionen auf diese Kehrtwende fallen erstaunlich positiv aus. Aus Washington, Beat Zoltermann.
Für den amerikanischen Justizminister Eric Holder ist klar, so wie jetzt kann es nicht weitergehen.
Widespread incarceration at the federal, state and local levels is both ineffective and unsustainable.
Im Kampf gegen Drogendelikte einfach immer mehr Menschen für lange Zeit ins Gefängnis zu stecken, das sei nicht sehr effizient und vor allem nicht sehr nachhaltig, erklärte er. Die Zahlen scheinen ihm recht zu geben. 2,2 Millionen Menschen saßen 2010 in den USA in einem Gefängnis ein, fast die Hälfte wegen Drogendelikte. 40% der Bundesgefängnisse sind überbelegt, die Kosten für alle US-Gefängnisse zusammen 80 Milliarden Dollar pro Jahr.
We need to ensure that incarceration is used to punish, to deter and to rehabilitate, but not merely to warehouse and to forget.
Gefängnisse sollten da sein, um Täter zu bestrafen und abzuschrecken, nicht einfach, um sie wegzusperren und sie dann zu vergessen. Holder will deshalb die langjährigen Gefängnisstrafen abschaffen, die die Richter selbst bei vergleichsweise geringen Vergehen gegen das Betäubungsmittelrecht verhängen müssen. Die Staatsanwälte werden per sofort angehalten, in den Klageschriften die Drogenmenge, falls sie klein ist, nicht mehr zu quantifizieren. So können die Richter auch eine tiefere Strafe aussprechen. Ältere Gefangene sollen bei guter Führung frühzeitig entlassen werden. Mehr Geld soll in den Drogenentzug fließen. Allgemein schließlich sollen Richter wieder mehr Ermessensspielraum erhalten. Hierzu muss der Kongress allerdings die Gesetze ändern. Anders als früher sind die Chancen gut. Holder rennt offene Türen ein. Demokraten und einige Republikaner sind bereits am Ausarbeiten von Vorschlägen, erstaunlich im sonst politisch so zerstrittenen Washington. Senator Patrick Leahy, ein Demokrat aus Vermont, sagt, diese Mindeststrafen eindämmen, das sei weder ein demokratisches noch ein republikanisches Anliegen, das mache schlicht Sinn.
Doing away with mandatory minimums, giving more discretion to judges, that shouldn't be Republican or Democrat. It just makes good sense.
Das findet auch der Tea Party-Republikaner Rand Paul, sonst ein harscher Kritiker der Obama-Regierung. In einem Schreiben gratuliert er ihr. Auch der Republikaner Mike Lee aus Utah ist für die Abschaffung der Mindeststrafen. Im September sollen bereits die ersten Hearings stattfinden. Nicht auszuschließen, dass ausgerechnet eine Allianz aus Demokraten und Tea Party-Vertretern im Kongress die nun angestoßene Kehrtwende in der bisherigen US-Drogenpolitik vollendet.
Info 3 Abend.
10 Jahre ist es heute her, dass oberhalb des Walliser Städtchens Leuk mehr als 3 Quadratkilometer Schutzwald, eine ganze Bergflanke, in Flammen aufgingen. Noch heute ist die Waldbrandfläche von weit her zu sehen. Aber die Natur hat sich ihren Platz zurückerobert. Priska Dellberg.
Der Waldökologe Thomas Wohlgemuth spaziert auf einem Weg mitten durch das ehemalige Waldbrandgebiet und erinnert sich daran, wie er im September vor 10 Jahren das erste Mal hier entlang lief, gemeinsam mit seinen Kollegen von der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft, WSL.
Ja, das kann man sich fast nicht vorstellen. Also 6 Wochen nachher sind wir durch 20 bis 50 Zentimeter tiefe Asche gelaufen. Es ist eine riesige Regenerationskraft in dieser Natur und das ist eigentlich das Tolle daran.
Die Spuren des verheerenden Feuers sind zwar nach wie vor gut zu sehen. Wie Mahnmale ragen die verbrannten Nadelbäume in den Himmel. Dazwischen aber schimmert viel Grün durch, Gräser und verschiedene Laubbäume von bereits mehreren Metern Höhe.
Wir sehen also eigentlich ein Buschwald, ein angehender Buschwald, bestehend aus Weiden, Birken und Pappeln. Darunter wachsen auch schon einige Fichten und Lärchen nach. Die sieht man aber von Weitem nicht, weil die sind erst kniehoch bis 1 Meter und die werden erst später dann loswachsen.
Erklärt Thomas Wohlgemuth und zeigt auf ein kleines Tannenbäumchen weiter oben am Hang. Es wird zwar noch Jahrzehnte dauern, bis die Nadelbäume wieder den Hauptanteil des Waldes bei Leuk ausmachen. Aber der Prozess geht schneller vonstatten, als die Experten von der Forschungsanstalt WSL vermutet hatten.
Wir haben gedacht, dass wegen dem Klimawandel, wegen den wärmeren Temperaturen und häufigeren Trockenheiten hier im Wallis bereits eine kritische Situation entstehen würde, dass der Wald nicht mehr überall an den trockensten Orten nicht mehr so einfach zurückkommen würde.
Nun wissen die Forscher, viele heimische Pflanzenarten können problemlos umgehen mit langen, trockenen Phasen. Eine gute Nachricht für alle Waldbrandgebiete in den Zentralalpen.
Die Verjüngungskraft der Natur, die Bäume, die können sich eigentlich fast in allen Situationen wieder verjüngen, weil es gibt immer wieder feuchte Jahre. Also was wir mitnehmen ist, dass Waldregeneration praktisch an allen Orten in der Schweiz stattfindet, auch an den trockensten Orten.
Aus Forschersicht also hat der verheerende Waldbrand im Mittelwallis viel Positives zutage gefördert, sagt Thomas Wohlgemuth am Ende des Spaziergangs am Hang oberhalb von Leuk, genau 10 Jahre nach dem großen Waldbrand.
Soweit Info 3 am Abend. Mein Name Birgit Kramer.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.